Wir sind heute, wenn ich richtig geguckt habe, in der Tageslese. Lukas 13, Verse 18 bis 21, also nur vier Verse. Und worum es da drin geht, ist, es geht ums Reich Gottes. Und wenn ihr jetzt so hört, Reich Gottes, was verbindet ihr denn damit?
Das Vaterunser.
Das Vaterunser.
Dein Reich komme.
Dein Reich komme. Habt ihr noch so Gedanken, wenn ihr Reich Gottes hört?
Gehört da nicht die weltweite Gemeinde dazu?
Ob die weltweite Gemeinde dazu gehört? Mit einem Fragezeichen. Ja.
Jesus hat ein paar Mal gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.
Genau, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat Jesus mehrmals gesagt. Ja. Genau, und dieses Wort Reich, was Jesus verwendet, da steht im Griechischen Basileia. Ich habe mal nachgeschaut, was bedeutet denn Reich? Und ja, im Prinzip meint es auch das, was wir so mit einem Reich verstehen, nämlich ein Königreich oder eine Königsherrschaft. Letztlich meint das Reich all das, was sich im Herrschaftsbereich eines Königs oder Herrschers befindet. Das heißt, so wie es Anfang des 20. Jahrhunderts dann irgendwann mal das Deutsche Reich gab, so gab es auch zur Zeit Jesu verschiedene Reiche. Und das größte damals im Mittelmeerraum war das Römische Reich. Und das Römische Reich möchte ich jetzt einfach mal als ein praktisches Beispiel für ein Reich nehmen. Was gehört alles zu einem Reich? Zu einem Reich gehören bestimmte Gebiete, also Länder oder Regionen, die waren damals Teil des Römischen Reiches. Oder sie waren es eben auch nicht. Ja. Was hat die Gebiete im Reich von den Gebieten außerhalb des Reichs getrennt? Eine Grenze, genau. Eine Grenze ist das, was wir benutzen, um quasi Reiche voneinander abzugrenzen. Also eine Grenze hat markiert, wo ein Reich endet und ein anderes beginnt und genauso auch im Römischen Reich. Da war also klar, jetzt befinde ich mich im Römischen Reich, geografisch gesehen oder außerhalb. Was gehört noch zu einem Reich? Ein Herrscher gehört zu einem Reich, genau. Und es gehören jedenfalls einige Menschen dazu. Ja, genau. Menschen waren auch Teil des Römischen Reichs oder sie waren es nicht. Wie ist man Teil des Römischen Reichs als Mensch geworden? In der Regel durch Geburt. Ja, man ist halt irgendwo auf die Welt gekommen, wo das Römische Reich war, und dann war man Teil des Römischen Reichs. Oder man ist außerhalb geboren worden, da war man es nicht. Es sei denn, man ist noch erobert worden und ist so quasi verschluckt worden. In der Regel hatte man kein Mitspracherecht, ob man als Mensch zum Römischen Reich gehören will oder nicht. Ja, viele hätten es gern darauf verzichtet. Ja, die Israeliten hätten gern darauf verzichtet. Ja, die hatten die Wahl nicht. Also Mitspracherecht hatten die meisten nicht. Ne? Und was gibt's noch? Was macht noch so ein Reich aus? Regeln und Ordnungen, genau. Also es gibt viele Dinge, die natürlich eine Rolle spielen. Ne? Die Sprache ist wichtig, die Kultur, die wirtschaftliche Situation, die Politik. Du hast auch schon gesagt, natürlich der Herrscher selbst ist ganz wichtig. Ja? Aber völlig richtig, das Allerwichtigste in einem Reich, was man sich noch anschauen muss, ist eigentlich das Rechtssystem, was dort gilt. Also das, was wir das Gesetz nennen. Denn durch die Gesetze eines Reichs wird letztlich alles geregelt, was in diesem Reich gilt. Und das betrifft dann eben den kompletten Alltag der Menschen in diesem Reich, weil dieses Rechtssystem sie ständig umgibt und entweder bestimmte Dinge einfordert, zum Beispiel Steuern zahlen, ja, oder bestimmte Regeln einhalten, oder auch bestimmte Dinge erlaubt. Also es räumt ihnen vielleicht bestimmte Rechte ein. Ja. Du hast das Recht, frei über diese Straße zu gehen, ja, oder du kannst da reisen oder andere Rechte. Und so war es auch im Römischen Reich. Alle Menschen im Römischen Reich hatten fest definierte Pflichten und Rechte. Es hatten allerdings nicht alle dieselben Rechte oder Pflichten. Sklaven hatten zum Beispiel nur sehr wenig Rechte, wohingegen jetzt Leute, die das römische Bürgerrecht hatten, recht viele Rechte genossen hatten. Ein Paulus konnte sich dank seines römischen Bürgerrechts auf den Kaiser berufen. Das hätte ein Sklave nicht machen können, obwohl er auch Teil des Römischen Reiches war. Ja. Aber für alle Menschen innerhalb dem römischen Rechtssystem gilt ein und dasselbe Recht. Nicht immer die gleichen Rechte für den Menschen, aber sie sind alle Teil desselben Rechtssystems, das eben genau definiert, was für denjenigen jetzt gilt. So, das heißt, wenn wir jetzt mal das Römische Reich so als Beispiel uns anschauen, ne, wir haben Gebiete, wir haben Menschen, wir haben Gesetze, wir haben den Herrscher selbst. Und wenn man von einem Reich spricht, dann sind das also erstmal so die spannendsten Elemente, wenn ich jemanden versuche, ein Reich zu erklären, wie das aussieht. Und als Jesus unterwegs war, hat er den Menschen vieles gepredigt. Und ein Thema, was da drin immer wieder vorkam, ist, wie sieht das Reich Gottes aus? Wie funktioniert dieses Reich Gottes? Und wann kommt es? Ich werde heute nicht versuchen, das Reich Gottes vollumfassend darzustellen. Da habe ich keine Chance. Ich habe in der Vorbereitung alles Mögliche rausgesucht zum Reich Gottes und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, nö, es sind jetzt eigentlich nur 4 Verse, um die es heute geht. Ich schmeiß mal alles andere weg, ja, betracht mal erstmal nur die 4. Ich nehme später noch ein paar andere dazu, ja, aber ich möchte jetzt wirklich nur die Aspekte des Reiches Gottes erstmal anschauen, um die es hier geht. Also, ich werde keine neue Themenreihe aufmachen und hier viele Abende füllen. Ne? Diese 4 Verse, um die geht's. Und zwar wollen wir uns da drin 2 kurze, kleine Vergleiche anschauen, die Jesus gemacht hat, um den Menschen eine Vorstellung zu geben, wie das Reich Gottes aussieht. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen, Lukas 13, Vers 18 bis 21. Da sprach Jesus: Wem gleicht das Reich Gottes? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Hä? Hab ich das gerade richtig gehört? Könnt ihr mir noch mal kurz helfen? Mit was vergleicht Jesus hier das Königreich Gottes? Mit einem Senfkorn? Mit Sauerteig. Fred, dein Metier. Ja, also weil die 4 Verse so kurz sind, lese ich sie einfach nochmal. Da sprach Jesus: Wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach Jesus: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also wenn ich jemanden bitten würde, mir ein bestimmtes Königreich zu beschreiben, dann würde ich doch erwarten, dass er so ein bisschen darüber spricht, ne, wo das ist, wie die Grenzen verlaufen, dass er über die Menschen und die Gesetze dort redet, dass er vielleicht von der Politik und der Kultur was erzählt, ne, und dass er mir vielleicht auch von dem König dort was erzählt. Aber Senfkorn, Sauerteig, was soll mir das denn über ein Königreich sagen? Und wenn wir jetzt mal, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, ich lasse mal alle anderen Vergleiche, die Jesus über das Reich Gottes gemacht hat, wenn wir die mal alle außen vor lassen, wenn wir alles mal weglassen, was sonst Jesus über das Reich Gottes erzählt hat, wird allein schon durch diese beiden kleinen Vergleiche eine Sache völlig klar. Das Reich Gottes scheint mal wirklich irgendwie komplett anders zu sein als die Reiche, die wir Menschen sonst auf dieser Welt so kennen. Scheinbar kann man das nicht mit irgendeinem Reich hier vergleichen. Man muss es mit irgendwas vergleichen, was man sonst nie dafür verwenden würde. Ich hatte ja vorhin gemeint, ne, das, was so die wichtigsten Elemente eines Reiches sind, das sind die Grenzen, die Menschen, die Gesetze, der Herrscher. Was denkt ihr hier bei den zwei Vergleichen von Jesus? Um welche Elemente eines Reiches ging es ihm in diesem Vergleich, in diesen beiden Vergleichen? Welche Elemente des Reiches Gottes wollte er hier beschreiben? Was würdet ihr sagen?
Das Wachsen, das Ausdehnen.
Das Wachsen, das Ausdehnen. Mhm.
Dass es keine Grenzen hat, sondern das quasi überall.
Dass es keine Grenzen hat und überall ist. Aha. Ja, also ich denke auch, dass es, bitte?
Unscheinbar.
Dass es unscheinbar ist. Ja. Genau, also ich denke auch, dass es tatsächlich hier um zwei ganz dicke Kernelemente geht, nämlich um die Grenzen, also wo ist dieses Reich, und die Menschen. Wer gehört zu diesem Reich? Gucken wir uns das mal an. Er redet von einem Senfkorn. Ein Senfkorn, das ist so klein, dass man es leicht übersehen kann. Und wenn es dann mal in die Erde gefallen ist und zugedeckt ist, ja, dann sieht man es gar nicht mehr, dann modert es da vor sich hin, es stirbt scheinbar. Aber aus diesem Korn wächst was, das kommt dann plötzlich wieder zum Vorschein, das wird immer größer. Und das, was da wächst, hat irgendwann mal, wenn es eine gewisse Größe erreicht, eine spürbare und eine gute Auswirkung. Ja, da haben plötzlich die Vögel Platz zum Nisten, haben Schatten, die haben Lebensraum dort. Das ist das kleine Senfkorn. Damit vergleicht Gott es. Und er vergleicht es mit einem Sauerteig. Also eine kleine Menge Sauerteig, die vermischt man quasi mit einem frisch angesetzten Teig aus einer großen Portion Mehl. Und der Sauerteig wird da eingerührt und der geht eigentlich komplett unter und davon sieht man nichts mehr. Aber der entfaltet da drin eine Wirkung und fängt an, diesen Teig zu verändern. Und im kompletten Teig entsteht ein Geschmack. Und wenn man dann daraus Brot backt, ist das bekömmlicher und es ist sogar ein bisschen besser haltbar. Also obwohl man diesen Sauerteig da drin nicht sieht und es nur eine kleine Menge war, verändert die den kompletten Teig. Ja, man kann da wieder ein kleines Stückchen wegnehmen. So haben die es damals gemacht, ne? Und dann quasi beim nächsten Teig, den man angesetzt hat, das quasi wieder mit reingemischt. Also es geht darum, wie ihr schon gesagt habt, wie um das Wachstum. Es geht darum, wie was entsteht, wie was wächst. Also Jesus geht hier mit diesen Vergleichen darauf ein, wie das Reich Gottes beginnt und wie es sich ausbreitet, wie es sich vergrößert. Wo beginnt das Reich Gottes? An welchem Ort? Wenn man jetzt einfach nur so diese zwei Vergleiche hernimmt. Wo beginnt das Reich Gottes? An welchem Ort? Der Alltag ist ja... Ist das ein Ort? Also so, wo auf der Landkarte finde ich denn den Alltag? Ja, ja. Genau, also war eine Trickfrage. Worauf ich raus will ist, es gibt keinen Ort, den man festmachen kann, wo dieses Reich Gottes geografisch beginnt, weil es ist zu Beginn nicht sichtbar. Es gibt keine erkennbare Grenze und auch keinen erkennbaren Ort. Ich kann jetzt nicht schreiben, hier auf der Landkarte, da mache ich mal einen Kringel um das Reich Gottes. Da war es so groß, später war es so groß. Das funktioniert beim Reich Gottes nicht. Das ist so direkt nicht sichtbar. Und wer gehört zu diesem Reich? Genau, also irgendwie, es gehören Menschen zu diesem Reich und scheinbar am Anfang nur wenige und mit der Zeit dann mehr und mehr. Ja, also wie so das Sauerteig, am Anfang ist nur wenig, wird vermischt, aber irgendwann ist der ganze Teig durchsäuert, das heißt, da hat sich das ausgebreitet. Ist komplett, also es ist nicht alles Sauerteig, ne, aber es ist, vom Sauerteig ist überall jetzt was drin, es hat sich ausgebreitet. Und jetzt die Frage, wie erobert dieses Reich neue Gebiete? Das Römische Reich, die haben erobert. Jedes große Reich hat irgendwann mal erobert. Ob das geistlich gemeint ist? Also, was wir schon merken, ne, es wird irgendwie nicht mit Kampf und mit Krieg vergrößert, sich dieses Reich. Ne? Was hier beschrieben wird, ist, dass es quasi so eine Art von ansteckendem Leben ist. Sauerteig besteht aus Hefe, das sind Pilze, und aus Milchsäure, das sind Bakterien, also Milchsäurebakterien. Und genau, die bilden dann letztlich Milchsäure und Essigsäure, genau. Und das ist das, was es dann sauer macht, aber auch, was es auflockert. Das ist das Leben da drin. Das vermehrt sich, das arbeitet, das schafft. Und dieses kleine Samenkorn, da steckt der Lebensfunke drin, der raus will. Der braucht nur die Erde drumherum, den Garten, in den es reingeworfen ist, der ihm genügend Nahrung bietet, und dann fängt es da an und wird ein Baum. Also wie erobert dieses Reich neue Gebiete? Es erobert sie nicht, es wächst hinein. Ja, es hat so eine inhärente, ansteckende Lebenskraft, dass es das von innen heraus erobert. Und wie wirkt sich dieses Reich auf seine Bewohner und seine Nachbarn aus? Welche Wirkung hat dieses Reich?
Haben die denselben Glauben?
Hoffentlich ansteckend.
Ansteckend, ja. Es ist sichtbar geworden, das merken wir an diesem Senfbaum, Senfstrauch. Es wird sichtbar und es bietet Schutzraum. Ja. Die Vögel können da drin leben und nisten. Also sprich, es hat eine positive Wirkung auf die Umwelt. Es hilft, es schützt und es verändert zum Guten. So wie auch der Teig, dadurch, dass er gesäuert wird, letztlich besser zu verdauen wird. Das Brot ist bekömmlicher. Jesus beschreibt hier also mit dem Senfkorn und dem Sauerteig, wie das Reich Gottes beginnt und wie es wächst. Er beschreibt, wie dieser Herrschaftsbereich Gottes, der eigentlich unsichtbar ist, wie der inmitten dieser Welt entsteht und wie er sich ausbreitet. Und wie so oft in der Bibel gibt es zwei Dimensionen oder zwei Ebenen, die wir angucken müssen. Zum einen gibt es die Dimension der Weltgeschichte. Man könnte sagen, das ist so quasi die Dimension des Alten Testaments, des Volk Israel. Zum anderen gibt es die Dimension der persönlichen Geschichte jedes einzelnen Menschen. Könnte man sagen, das ist eher so die Dimension des Neuen Testaments. Aber beide Dimensionen spielen durch die komplette Geschichte und in jedem einzelnen Leben eine Rolle. Gott hat eine Auswirkung auf die Weltgeschichte und er hat eine Auswirkung auf die Geschichte jedes Einzelnen. Und da gibt es viele Parallelen, so wie man den Glaubensweg eines Menschen häufig auch mit der Geschichte Israels verknüpfen kann. Ja, so ist auch die Ausbreitung des Reiches Gottes in der Weltgeschichte. Womit beginnt das Reich Gottes in dieser Weltgeschichte? Was würdet ihr sagen?
Bei der Erschaffung?
Ja, irgendwie schon. Aber wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen,
durch ihn.
Jesus ist dieses Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Er ist dieses Senfkorn, das in die Erde fällt und stirbt, das in den Garten geworfen wird. Was ist der Garten? Der Garten ist das Volk Israel. Da hat Gott schon was vorbereitet. Da drin kann dieses Königreich hier heranwachsen. Jesus, das Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und was erwächst daraus? Wir merken es an Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllt die Jünger an Pfingsten und die erste Gemeinde fängt an zu wachsen. Aus diesem einen, der hier gestorben ist, ist plötzlich, sind 12 geworden, ist eine Gemeinde geworden. Nach der Pfingstpredigt waren es, glaube ich, plötzlich 3000 oder so. Und jetzt entstehen von Jerusalem aus neue Gemeinden an entfernten Orten. Und die Gemeinde von Jesus, die Gemeinden, die überschreitet alle Grenzen und erreicht letztlich alle Völker der Erde. An welchem Winkel der Erde gibt es heute die Botschaft von Jesus nicht? Gibt es nicht auch irgendwo eine Gemeinde? Und diese Gemeinde ist ein sichtbarer Teil des Königreichs von Jesus mit einer positiven Wirkung auf die ganze Erde. Ja. Also die Weltgeschichte, da finde ich, merkt man so diesen Vergleich zum Senfkorn am stärksten, wie die Gemeinde Jesu aus diesem Kreuzestod heraus letztlich wächst. Und in der persönlichen Geschichte, also die Geschichte jedes Einzelnen mit Jesus, da funktioniert das mit dem Sauerteig recht gut. Menschen kommen durch Christen in Berührung mit Jesus. Sie hören die gute Botschaft. Sie werden quasi mit dem Sauerteig angesteckt. Und jetzt kann es sein, dass in ihnen da auch was anfängt zu wirken, zu gären. Der Heilige Geist beginnt in berührten Menschen zu wirken. Und wenn das wirklich da drin anfängt zu wirken, dann werden diese Menschen mehr und mehr von Gott verändert. Wir nennen das zum Glauben an Jesus kommen. Und veränderte Menschen wiederum haben eine Auswirkung auf ihr Umfeld und berühren wieder die Menschen um sie herum, wie so ein Sauerteig. Klingt erstmal plausibel, dachte ich mir. Hab mich aber gefragt, ja, aber ist es denn so richtig interpretiert? Darf man das einfach so vergleichen oder muss ich es einfach so stehen lassen? Sauerteig, Senfkorn, Reich Gottes, wird schon irgendwie passen. Ja. Und jetzt habe ich mal ein paar andere Stellen rausgesucht, um zu gucken, passt das? Habe ich das richtig verstanden? Und wenn man mal ins Markus-Evangelium, ins erste Kapitel reinschaut, dann kann man mal anfangen, die Verse durchzulesen und sich mal das Erste rauszusuchen, was berichtet wird, was Jesus gesagt hat. Und dann findet man raus, das ist da so im Vers 15, und ich lese mal Markus 1, Vers 14 und 15 vor. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind tatsächlich die ersten Worte von Jesus, die uns im Markus-Evangelium berichtet werden. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist erstmal die Tatsache, die Jesus erzählt. Und dann sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Bedeutung, die sich aus dieser Tatsache ergibt. Das sind nicht zwei völlig getrennte Sachen, die er da in den Raum stellt. Sagt, ah ja, übrigens, das Reich ist nah. Ach ja, und noch was anderes, ne? Tut mal Buße. Nee, die zwei Sachen, die er sagt, die gehören zusammen. Das ist die Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Bedeutung, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die Zeit jetzt erfüllt ist und das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Denn an die gute Botschaft von Jesus zu glauben, das ist das, was einen Menschen zu einem Teil dieses Reiches Gottes macht. Mit Jesus ist dieses Reich, ist quasi die Grenze dieses Reiches jetzt unsichtbar da. Die berührt mich. Und wenn ich die Worte von Jesus höre und anfange zu glauben, dann nimmt die Grenze mich, die nimmt mich ein. Ja, dann bin ich plötzlich im Reich Gottes drin. In Lukas 17, Vers 20 und 21, da wird Jesus mal von den Pharisäern gefragt, die fragen ihn, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus antwortet ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also er sagt auf der einen Seite, es ist nah herbeigekommen und jetzt sagt er hier, es ist mitten unter euch. Weil Jesus ist da. Seine Jünger glauben schon an ihn. Die sind schon in dieses Reich hineingenommen. Also es gibt keine Grenzen, die man auf einer Landkarte um das Reich Gottes ziehen könnte. Aber durch den Heiligen Geist, der in die Herzen der Menschen ausgegossen ist, die an Jesus glauben, ist das Reich Gottes Realität inmitten dieser Welt. Ich habe noch eine Stelle rausgesucht, Johannes 18, Vers 36 und 37, da steht Jesus vor Pilatus. Jesus antwortete Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also Jesus sagt hier in der Tat, dass er ein König ist, aber dass sein Königreich eben keins ist, was mit einer militärischen Macht auf dieser Welt in Verbindung gebracht werden kann. Aber worin besteht laut Jesus die Verbindung zu diesem Königreich? Was sagt er direkt danach? Wie besteht die Verbindung zu diesem Königreich? Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist die Verbindung zu diesem Königreich, dass wir die Wahrheit aus dem Mund von Jesus hören und glauben. Und das ist wieder dieselbe Verknüpfung von Jesus spricht über das Reich Gottes und er spricht, wie am Anfang des Markus-Evangeliums, im nächsten Satz, im selben Atemzug davon, dass es etwas zu hören und zu glauben gibt. Das Reich Gottes und an Jesus glauben, das gehört zusammen. Jetzt dürft ihr euch noch mal kurz zurücklehnen. Ich lese euch noch eine längere Passage aus Lukas 8 vor. Ein Gleichnis, das ihr gut kennt. Achtet mal darauf, wo es hier plötzlich um das Reich Gottes geht. Als nun eine große Menge beisammen war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hörten und gehen hin und erstickten unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Bei diesem Gleichnis wird den Jüngern und uns die Bedeutung völlig offen mitgeteilt. Ja, es geht darum, dass das Wort Gottes, die gute Botschaft von Jesus, von Menschen aufgenommen wird, in ihnen anfängt zu wachsen, sie verändert und durch sie eine Wirkung auf andere entfaltet. Und Jesus sagt, das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Dass Menschen zum Glauben kommen, ist das Geheimnis des Reiches Gottes. So einfach ist es. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Also ja, ich bin überzeugt davon, dass wir das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig richtig verstanden haben. Und dass wir uns heute hier über diese Stellen der Bibel unterhalten, das ist für mich ein Beweis dafür, dass die Königsherrschaft Gottes, die mit dem Tod von Jesus am Kreuz sichtbar begonnen hat, sich über Zeit und Raum hinweg auf dieser ganzen Erde ausgebreitet hat. Und dass wir hier sitzen und uns von Gottes Wort berühren lassen, dass wir Gemeinschaft haben und Jesus mitten unter uns ist, das ist für mich ein Beweis dafür, dass auch in unseren persönlichen Geschichten die Königsherrschaft von Jesus Realität ist. Und wenn ich mir das so bewusst mache, dann staune ich über diese unglaubliche Kraft, die da aktiv ist. Weil dann merke ich, dass es da was gibt, was nicht nur so ein bisschen lebendig ist. Nee, da ist etwas, das vor Leben nur so strotzt und das quirlig ist und sich ausbreiten möchte. Und diese Kraft, die steckt im Königreich Gottes. Und diese Kraft steckt in uns, wenn wir Teil dieses Reiches sind. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte mit diesen vier Versen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir zu diesem Herrschaftsbereich Gottes. Und dann sind wir Teil von diesem wunderbaren Reich, das alle Grenzen sprengt und das quicklebendig und voller Kraft ist. Und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich voller Freude immer wieder neu feiern, und lasst uns wirklich auch unsere Mitmenschen berühren, damit die auch mit dieser unglaublichen Kraft angesteckt werden. Nicht, weil wir diese Kraft haben, sondern weil wir sie berühren mit etwas, worin diese Kraft steckt. Diese Kraft, die das Leben schafft. Deswegen sind diese zwei Vergleiche, die sind was mit was Lebendigem. Ja, das Römische Reich, das war eine gut geölte Maschine. Ja, aber das Reich Gottes, das ist was Lebendiges. Das ist was Gutes. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir uns in der Bibel Gedanken machen können über dein Wort, dass du dein Wort uns gegeben hast, uns immer wieder neu gibst. Nicht, dass wir plötzlich was entdecken, was noch nie jemand entdeckt hat, aber vielleicht begreifen wir was, was wir so noch gar nicht begriffen haben. Und ich danke dir, dass das Geheimnis des Reiches Gottes gar nicht schwierig ist. Wie immer geht es um Jesus und es geht um Vertrauen, es geht um Glauben. Da, wo ein Mensch auf Jesus vertraut, da beginnt das Königreich Gottes. Dafür danke ich dir, dass das nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern dass wir durch die Zeiten und Geschichte und in unserem eigenen Leben merken dürfen, da ist was dran. Das ist wahr und da steckt eine Wahrheit und eine Kraft drin, die lebendig ist und die anstecken möchte. Ich danke dir, dass du uns angesteckt hast und dass du uns gebrauchen möchtest, um andere Menschen anzustecken. Amen.